Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Heute möchte ich mit Ihnen eine kleine Wette eingehen. Nach dieser Sendung werden Sie wahrscheinlich anders an Betonbauten vorbeigehen. Denn ich bin mir sicher, in dieser Stunde erfahren Sie Dinge über den Baustoff, die Sie noch nicht gewusst haben. Ich bin mit Dirk Dallichhofer verabredet in seiner Firma für Betontechnik. Hier hat er als Praktikant angefangen. Heute gehört ihm das Unternehmen. Und hier klingelt immer dann das Telefon, wenn ein Betonbau saniert und begutachtet werden soll. Zum Beispiel der Berliner Fernsehturm. Herr Dallichhofer, schön, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen.
Schönen guten Morgen und ich freue mich, dass Sie gekommen sind.
Ich habe gehört, um einen Eindruck von Beton zu bekommen, riechen Sie an ihm. Warum?
Ja, weil Beton einen bestimmten Eigengeruch hat, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Und wenn ich an Betonbauten vorbeigehe, dann kann ich eigentlich gar nicht anders, als die zu berühren, die Oberfläche zu spüren, also auch diese Haptik wahrzunehmen. Und dann spürt man auch einen gewissen Geruch, der meistens vom Schalöl kommt. Und je jünger ein Beton ist, desto stärker ist dieser Geruch. Und ja, meine Familie belächelt mich da immer ein bisschen für. Die halten mich für verrückt, wenn ich dann irgendwo einen Beton berühre, den spüren möchte und auch diesen Geruch wahrnehmen möchte.
Papa ist ein Beton-Nerd sozusagen.
Könnte man so sagen, ja.
Hier haben Sie in Ihrem Büro auch ein paar Kunstwerke stehen, die auch tatsächlich aus Beton sind. Haben die auch noch einen Geruch oder sind die schon zu alt?
Die sind jetzt alle schon sehr viel älter und insofern haben sie dann keinen Geruch.
Hier zum Beispiel das Brandenburger Tor, das Sie jetzt gerade die Hand nehmen.
Ein wunderbares Brandenburger Tor, das riecht nicht mehr. Hier muss man jetzt sagen, das sind ja kleine Skulpturen, die riechen etwas anders, weil sie wieder mit anderen Materialien dann geschalt worden sind oder nachbehandelt wurden. Aber die sind jetzt so alt, dass sie keinen Geruch mehr haben.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Dirk Dallichhofer. Wir sind zu Gast in seiner Firma. Bark Betontechnik heißt die. Das Unternehmen saniert und begutachtet Betonbauten. Um das konkret zu machen, können Sie ein paar Bauwerke nennen, an denen Sie tätig waren?
Ja, sehr gerne. Also wenn wir uns jetzt umdrehen, sehen wir zum Beispiel ein Bauwerk, was ziemlich besonders ist. Das ist nämlich die ehemalige Cargolifterhalle in der Nähe von Berlin. Und die wurde umgebaut dann ins Tropical Island.
Großes Freizeitbad, genau,
richtig.
In Brandenburg. Ja.
Und da haben wir die Grotte gebaut. Das heißt, wir haben aus Stahlbeton, aus Spritzbeton, ja, Kunstfelsen hergestellt. Und hier sieht man unseren Kollegen, wie er tatsächlich bei der Arbeit ist.
Und der spritzt quasi den Beton auf dem Gitter auf.
Genau, das sind frei geformte Formen, die sind eher ungewöhnlich im Betonbau, aber das ist ja sozusagen der große Vorteil des Betons, man kann ihn eigentlich in jede beliebige Form bringen. Und hier wird sozusagen auf eine Bewegungsmatte ein Stahlgitter gespritzt und dann so gestaltet, dass er nachher aussieht wie ein Felsen.
Also wir lernen schon, Beton ist sozusagen flexibel, man kann einiges damit anstellen. Wir sind hier gerade im Empfangsbereich und müssen vielleicht vorneweg erstmal kurz erzählen, also im Empfangsbereich von Ihrer Firma, und hier gibt es viel Beton, also die Wände sind mit Beton verkleidet, der Empfangstresen ist auch aus Beton, den werden wir gleich uns nochmal genauer angucken. Was ist denn Beton überhaupt?
Ja, das ist eine gute Frage. Beton ist ein Gemisch aus Zuschlagstoff, also Kiese und Sande, Wasser und Bindemittel, und Bindemittel ist unser Zement. Und dann gibt es noch Zusatzmittel, die Eigenschaften des Betons verändern können. Meine Kollegen beschäftigen sich auch mit der Ausarbeitung von Betonrezepturen, und man würde gar nicht denken, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, diese drei wesentlichen Bestandteile zusammenzumischen und unterschiedliche Eigenschaften zu kreieren.
Sie haben am Anfang der Sendung gesagt, Sie riechen gerne mal am Beton. Jetzt stehe ich an diesem Empfangstresen und der verführt, ihn anzufassen, weil der ganz glatt ist und man ganz gerne mit der Hand über diese glatte Oberfläche geht. Also für mich fühlt sich das erstmal gut an. Was sagt das dann Ihnen, wenn Sie halt so den Beton befühlen?
Ja, also hier ist es ja tatsächlich so, die Oberfläche ist so glatt, dass man sie gerne berührt. Also selbst wenn man kein Beton-Nerd ist. Und das Schöne ist ja, dass ich aber alle möglichen Oberflächen herstellen kann. Ich kann eine sehr glatte Oberfläche herstellen, beim Spritzen eine raue. Und dann kann ich Schallbrettstrukturen, also Holzstrukturen zum Beispiel, wie man sie hier an der Wand sieht, wiedergeben und kann eigentlich unheimlich viel in der Oberfläche mit Beton machen. Und das ist also, was mich so fasziniert, dass wenn man sich damit beschäftigt und eintaucht, so wahnsinnig viele Möglichkeiten entstehen.
Nun wird ja aber Beton auch durchaus kritisch gesehen. Beton hat nämlich eine schlechte Klimabilanz. Zementfabriken stoßen weltweit mehr CO2 aus als der Flugverkehr. Das klingt erstmal für mich jetzt nicht nach dem Baustoff der Zukunft.
Ja, ich glaube schon, dass Beton auch in den nächsten Jahren einer unserer Hauptbaustoffe bleiben wird. Natürlich haben Sie recht, dass die Klimabilanz nicht sehr gut ist, weil wir einfach zur Herstellung des Zementes so viel Energie verbrauchen müssen. Andererseits ist es aber auch so, dass sehr viel in die Forschung investiert wird, um hier ein bisschen voranzukommen. Wir reden jetzt immer vom Beton. Wenn wir jetzt unsere Verkehrsbauwerke zum Beispiel anschauen, dann funktioniert der Beton eigentlich nur deswegen so gut, weil er eine Stahlbewehrung in der Struktur hat, die dazu führt, dass der Beton die Druckfestigkeiten und der Stahl die Zugfestigkeiten aufnehmen kann. Und was wir auch tun, ist daran zu forschen, dass wir diese Stahlbewehrung ersetzen können und dadurch viel schlankere, viel dünnere Betonbauteile in Zukunft herstellen können. Wenn Sie zum Beispiel diesen Tresen ansehen, dann ist der sehr dünn. Also das sieht man hier gar nicht, da sieht er sehr massiv aus. Aber wenn man herumgeht, dann sieht man, dass das eigentlich nur eine relativ dünne Schale ist. Hier unten spürt man es auf einem Holzgestell. Das ist zum Beispiel Carbonbeton. Hier sind wir in einer Stärke von 1 Zentimeter Beton und die Zugkräfte werden hier durch eine Carbonbewehrung aufgenommen. Und das könnte eine Lösung für die Zukunft sein.
Das heißt, ich brauche weniger Zement und deshalb kann ich Energie einsparen.
Ja.
Sie reden ja oder beschäftigen sich eben auch mit der Haltbarkeit von Beton. Die Gutachten, die Sie erstellen, die Gebäude, die Sie sanieren. Wir haben jetzt gerade dieses Bild gesehen, da haben Sie eben diese künstlichen Felsen neu erstellt. Aber Ihr Kerngeschäft ist ja auch eben alte Gebäude zu sanieren. Warum ist denn die Haltbarkeit von Beton begrenzt überhaupt?
Ja, weil sich der Beton über seine Lebensdauer verändert. Das hat man dann erst ein bisschen später herausbekommen, nachdem man begonnen hatte, in der Neuzeit Beton zu verwenden. Es ist so, dass der Beton, wenn er jung ist, einen sehr hohen pH-Wert hat. Der liegt über 12 und damit die Bewehrung vor Korrosion geschützt ist. Dann reagiert der Beton allerdings über die Lebensdauer mit dem CO2 in der Luft. Und es entsteht Calciumcarbonat, das ist ein Salz und damit sinkt der pH-Wert und die Bewehrung im Beton kann korrodieren. Das ist nur ein Schadensmechanismus, es gibt mehrere. Wenn ich darüber jetzt ausführlich sprechen wollte, würde wahrscheinlich die halbe Stunde jetzt nicht ausreichen.
Das wäre eine kleine Vorlesung.
Für alle bekannt ist wahrscheinlich der sogenannte Betonkrebs auf den Betonautobahnen. So, und das ist das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, rauszufinden, was ist eigentlich los? Also wie beim Arzt, wir müssen erstmal eine Diagnose stellen, ehe wir einen Therapievorschlag machen können.
Wie erkennen Sie das denn dann eigentlich? Also wenn jetzt irgendwo was abplatzt, ist es wahrscheinlich schon zu spät, ne?
Ja, dann ist erstmal schon ein Schadensbild sichtbar und wir gucken dann trotzdem, wo ist die Ursache für dieses Schadensbild. Und der beste Fall ist natürlich, wenn man regelmäßig ein Bauwerk untersucht und vorab schon möglichst mit zerstörungsfreien Methoden auch guckt, sind da Schadstoffe drin, gibt es irgendwelche Hohlräume, gibt es Abplatzungen und dann kann man schon frühzeitig eine Sanierungsmaßnahme festlegen.
Es gab ja auch einige dramatische Beispiele in der jüngsten Geschichte. Ich denke zum Beispiel an die Autobahnbrücke bei Genua, die Morandi-Brücke. Haben Sie sich damit dann beschäftigt oder guckt man sich das an, um dann auch für Ihre eigene Arbeiten da Rückschlüsse zu ziehen?
Wir gucken jetzt nicht so sehr, was ist da nun im Einzelnen passiert. Dazu sind wir einfach viel zu weit weg, um wirklich genau zu sagen, warum ist diese Brücke jetzt eingestürzt. Da gibt es dann die Gutachten, die vor Ort gemacht werden. Wir haben aber selber in unserer Praxis auch Fälle. Also ich erinnere mich an die Sanierung des ehemaligen Postcheckamtes. Das wurde umgebaut zum Bundespresseamt. Und dort gab es in der Sanierung eine solche Situation, wo an einer bestehenden Stütze plötzlich die Bewehrung ausknickte. Und wir also sehr schnell reagieren mussten und Absteifungsmaßnahmen ergreifen mussten. Und solche Dinge können passieren. Das kann man gar nicht ausschließen. Man muss nur die Sicherheit so weit erhöhen, dass es am Ende des Tages nicht wirklich zu einem Versagen des Bauwerkes kommt.
Wie machen Sie das? Also wie wird dann so ein Betonbau saniert?
Ja, in dem Falle war es jetzt dann so, dass wir erstmal natürlich diese Stütze, die es betraf, dann sichern mussten. Und dann wird in der Regel der Beton, der nicht mehr tragfähig ist, abgetragen. Die Bewehrung, die nicht tragfähig ist, ersetzt. Und das ist auch das Spannende an diesem Beruf, aus meiner Sicht, das Ingenieurtechnische daran. Sie müssen immer gucken, welchen Einzelfall haben Sie und wie lösen Sie den und wie kombinieren Sie die verschiedenen Möglichkeiten, die Sie als Ingenieur haben, um diese besondere Bauaufgabe zu lösen. Und meine Erfahrung ist, es gibt keine gleichen Aufgaben. Also selbst wenn Sie ein gleiches Gebäude haben, was von außen gleich aussieht, es wird in seiner Struktur und mit seinen Materialien immer von dem abweichen, was daneben steht. Das ist einfach so.
Dirk Dallichow, wir sind jetzt in dem Labor seiner Firma. Hier im Hintergrund arbeitet auch gerade einer seiner Mitarbeiter. Was passiert hier?
Wir stehen hier vor dem Herzstück unseres Labors. Das ist die sogenannte Prüfstrecke, wo letztendlich die Proben, die unsere Laboranten auf den Baustellen entnehmen und die dann vorbereitet werden, hier geprüft werden. Das heißt, sie werden so lange belastet, in der Regel, bis sie versagen. Und wir können dann den Ingenieuren, die Umbauten beplanen, Kennwerte des vorhandenen Bauwerks an die Hand geben, damit sie wissen, welche Belastung kann dieses Bauwerk noch aushalten. Kann man zum Beispiel eine Aufstockung machen? Muss man möglicherweise die Tragstruktur verstärken? Dafür liefern wir letztlich die Grundlagen.
Das heißt also, diese Proben werden irgendwo hier in Ihre Teststrecke eingespannt und dann werden sie belastet.
Ja, hier sieht man zum Beispiel die Presse. Das ist ganz klassisch. Wenn man jetzt Beton prüft, hat man in der Regel einen Würfel, 15 mal 15 Zentimeter, dann kommt er in die Presse und dann wird so lange belastet, bis der Würfel versagt. Und dann können Sie damit eine Druckfestigkeit messen.
Ich habe mir sagen lassen, dass die Sanierungsarbeiten am Beton auch schon während der Bauzeit beginnen. Warum?
Ja, weil im Bauen Handwerk ist und man kann noch so gut Dinge planen. Sie müssen immer bedenken, die Herstellung des Betons erfolgt ja nicht in irgendeiner Halle, sondern es passiert draußen auf der Baustelle. Sie haben die Einflüsse von Sonne, Wind, Regen, Hitze, Kälte und dann eben auch die Tatsache, dass es verarbeitet werden muss, dass da jemand steht, der bestimmte Tätigkeiten durchführt. Und da können immer Fehler passieren. Und wenn solche Fehler passieren, muss man die entweder beseitigen oder auch nicht beseitigen, je nachdem, wie groß sie sind. Und deswegen ist es meistens schon so, dass bei Neubauvorhaben auch da schon Instandsetzungsarbeiten stattfinden. Sie sollten möglichst verhindert werden. Wir versuchen, die Regeln so zu machen, dass man solche Fehler möglichst vermeidet. Aber wie gesagt, wir sind alles Menschen, wir arbeiten im Handwerk und dann können solche Dinge durchaus passieren.
Und ich habe das Gefühl, hier haben wir jetzt schon ein bisschen den Betongeruch in der Luft, ne?
Oder? Ja, wenn Sie jetzt am anderen Labor wären, wo wir jetzt tatsächlich die Würfel mit Frischbeton ausfüllen, dann hätten Sie diesen Geruch stärker. Hier ist er jetzt aus meiner Sicht ein bisschen schwächer.
Für mich ist es schon ausreichend. Wir gehen mal um die Ecke, weil Sie haben gesagt, Sie haben hier auch einen Laser stehen, der normalerweise nur an Universitäten zum Einsatz kommt.
Ja, das ist was ganz Besonderes.
Sieht aus wie so ein großer roter Backofen für mich erstmal.
Ja. Und hier machen wir etwas Besonderes, indem wir nämlich die Elementzusammensetzung des Betons über einen Laser erfassen können. Im Endeffekt wird ein Teil des Betons verdampft, geht dann über ein Spektrometer und Sie können letztlich jedes Element, was im Beton vorhanden ist, detektieren und grafisch darstellen. Wir verwenden das, um Chloride im Beton zu finden. Mhm. Warum suchen wir nach den Chloriden? Weil die Chloride ein besonderes Problem darstellen. Jeder kennt Tausalz im Winter, da ist Chlorid drin. Und wenn dieses Chlorid in den Beton gelangt, kann es eben zu Korrosion der Bewehrung kommen, die aber nicht nach außen sichtbar ist. Das heißt, die Gefahr, dass so ein Bauwerk dann plötzlich versagt, ohne dass sich das vorankündigt, die ist relativ groß und deswegen haben wir uns spezialisiert unter anderem auf Chloriduntersuchungen und haben hier ein Gerät, was einzigartig in der Bundesrepublik ist, und können damit sehr gute Chloridanalysen für die Ingenieurbüros liefern.
Also man hört das Gerät auch, die Lüftung läuft und ich sehe in dem Gerät, also hinter einer Glasscheibe auf einer Schiene, ist ein Stück Beton eingespannt und jetzt würden Sie den Laser darüber laufen lassen,
ja,
oder?
Der Kollege kann ja mal das Gerät starten. Sehen Sie, wie der Laserkopf sich jetzt in Richtung des Betons bewegt? Der wird dann ausgerichtet, weil wir natürlich immer den gleichen Abstand zur Oberfläche haben müssen. Jetzt fängt er an zu lasern.
Ah, okay, man hört
und Sie sehen diesen weißen Puls. Das ist der Laser und unser Auge kann gar nicht wahrnehmen, wie oft der schießt. Wir haben auf so einer kleinen Fläche, die wir messen, bis zu 80.000 Einzelspektren, die wir erfassen und damit also eine wahnsinnige Prüfdichte, die man mit den herkömmlichen Methoden gar nicht erreichen könnte.
Nebenan ist der Computer und der kann Ihnen dann Auskunft geben über die Beschaffenheit dieses Stücks, was jetzt also eben gerade der Laser misst.
Genau, das wird dann umgesetzt in ein Bild, eine bildliche Darstellung der Chloridverteilung. Und dann können Sie das eben entsprechend einfärben. Der Vorteil unseres Gerätes ist, dass wir nicht nur feststellen können, ob Chlorid überhaupt vorhanden ist, sondern auch wie viel. Und das ist natürlich wieder wichtig, um festzustellen, ist es überhaupt gefährlich oder ist es nicht gefährlich, muss instand gesetzt werden, muss nicht instand gesetzt werden. Und dann ist immer die Frage, wie tief muss man ins Bauwerk reingehen. Wir wollen ja so wenig wie möglich ins Bauwerk eingreifen, aber so viel wie nötig. Und dazu liefert uns dieses Gerät eben hervorragende bildliche Darstellung.
Wir lassen den Laser weiter arbeiten. Vielen Dank an die Kolleginnen, an den Kollegen fürs Vorführen. Wir gehen ja einfach nochmal um die Ecke. Da ist es noch ein kleines bisschen ruhiger. Jetzt im Augenblick natürlich großes Thema Energiekrise. Und in Gebäuden steckt natürlich viel graue Energie. Ist diese Energiekrise bei Ihnen schon angekommen? Merken Sie das bei Ihrer Arbeit?
Ja, wir merken das schon, weil wir natürlich mit der allgemeinen Preisentwicklung zu tun haben. Beton ist deutlich teurer geworden, Zement ist teurer geworden. Im Prinzip alle Baustoffe sind teurer geworden. Aber wir sind sicher im Moment noch nicht so direkt betroffen wie vielleicht andere Branchen. Also wenn ich jetzt daran denke, ein Bäcker, der seinen Ofen betreiben muss, oder ein Hersteller von technischen Gasen, der wiederum Erdgas braucht, um seine Anlagen zu betreiben. Für uns wird das Auswirkungen haben in den nächsten Jahren, wenn dann insgesamt weniger gebaut wird, weil einfach private Investoren gar nicht mehr die Möglichkeit haben. Das könnte durchaus sein. Im Moment, muss ich sagen, geht es einigermaßen.
Übrigens, nicht wundern über den Hall gerade. Wir stehen hier natürlich jetzt gerade genau zwischen den Laboren. Hier ist ein Gang mit einer hohen Decke. Wir können ja gerade noch mal in einen dieser Laborräume hier reingehen. Grundsätzlich noch mal gefragt, wir sprechen natürlich in Deutschland immer darüber, es gibt so viel Sanierungsbedarf. Da sind die Brücken, da sind die Schulen, das sind nur ein paar Beispiele. An sich dürft Sie doch da nicht wirklich groß Zukunftsangst haben, oder?
Nein, habe ich auch nicht, gar nicht. Allein wenn wir an die U-Bahn in Berlin denken, da gibt es so einen großen Instandsetzungsbedarf, dass sicher für viele Jahre Arbeit sein wird. Dazu kommt noch, dass es gar nicht mehr so viele gute Laboranten und Betonsanierer gibt. Die sind rar. Insofern mache ich mir darum keine großen Sorgen. Es gibt aber trotzdem immer Schwankungen. Es ist mal die Frage, wie viel Geld ist da, wie viel Geld kann investiert werden, um diesen Sanierungsstau, der entstanden ist, aufzulösen.
Dirk Dallichow, der übrigens hier in seinem Unternehmen mal als Praktikant angefangen hat, dass Sie Chef dieser Firma sind heute, dass Sie Eigentümer dieser Firma sind, ist ja im Prinzip ein Zufall eigentlich. Wollten Sie ein Praktikum am Flughafen in Tegel machen? Das war 1990, ne?
Richtig. Ich habe in Cottbus studiert, Militärbauwesen, vor der Wende begonnen, dieses Studium. Und dann kam die Wendezeit und ich war auf der Suche nach einem Praktikumsplatz. In der DDR war es ganz schwierig, weil die Betriebe alle mit sich selber beschäftigt waren. Und ich wusste, dass es in Tegel am Flughafen eine Bauabteilung gibt. Und da ich mit Flugplätzen immer so ein bisschen im Studium zu tun hatte, war der Gedanke, okay, fahr da einfach hin und bewirb dich da. Hm. Leider bin ich dann am Pförtner im Flughafengebäude in Tegel gar nicht vorbeigekommen, weil der mich nicht reinließ. Der sagte, wo kommst du her aus dem Osten? Wir wollen keine Leute aus dem Osten. So, zack. Dann war die Sache erstmal erledigt. Und ich war ziemlich sauer und bin also um diese Gebäude rumgelaufen. Und da standen Baracken, da war ein Schild dran, Ingenieurbüro, da bin ich einfach reingegangen und habe mir den erstbesten Kollegen geschnappt, der da zu finden war, und habe gesagt, ich würde gern Praktikum machen. Und dann sagte der aber, naja, was du da machen willst, also mit Flugplätzen, heutzutage braucht doch keiner mehr einen Flugplatz, dachte man damals. So. Aber wenn du dich für Beton interessierst, wir haben eine Firma, die macht so Betonanalysen für uns, da kann ich ja mal anrufen. Und dann rief er meinen späteren Chef an und sagte, du, ich habe hier einen Zoni sitzen, der will was mit Beton machen.
Ein Zoni, hat er gesagt.
Ja, weil das war damals, also auf dem Bau ist die Sprache ja ein bisschen robuster, klarer und robuster, und hat man eben, damals waren wir aus dem Osten, waren eben Zonis. So. Und so kam ich zu meinem ersten und einzigen Bewerbungsgespräch in meinem Berufsleben. Die Firma Barg saß damals noch in Berlin-Dahlem, und ich fuhr nach Dahlem und hatte mir eine Woche lang alles angeguckt, was ich über Beton im Studium so gelernt hatte. Und dann kam ich da an, und dann saß der Herr Berge, mein späterer Chef und Mentor, an diesem Glastisch, den man hier sitzt. Das ist eine alte Kinotür.
Wir sind nämlich jetzt wieder zurück im Büro von Herrn Dallichow.
Genau, und das Büro war verqualmt mit Zigarrenqualm. Und der fragte mich also, was willst du denn hier eigentlich? Und ich habe gesagt, ich möchte gern ein Praktikum machen. Ja, wo studierst du denn? Na, in Cottbus. Ja, Cottbus ist eine schöne Stadt, Branitzer Park. Und ja, ist schön. Gut, kannst du machen, aber nur du. Kein anderer aus Cottbus. Wenn hier noch einer auftaucht, dann könnt ihr gleich zusammen wieder verschwinden.
Also es gab da auch Vorurteile von ihm, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das Vorurteile waren. Das war einfach so eine recht klare Ansprache. Ja, du kannst es machen, aber du bist hier, dich nehme ich. So. Und nach 5 Minuten stand ich wieder draußen. Ich hatte keine Unterlage gezeigt, gar nichts. Und war natürlich irgendwie ein bisschen verwirrt und auch misstrauischer Ossi. Ja, und dachte, na, irgendwie brauchst du doch einen Vertrag. Und dann telefonierte ich ewig in die Firma und hatte irgendwann dann Herrn Barg, den Gründer des Unternehmens, am Telefon. Und der sagte zu mir, ja, was willst du denn? Ich will einen Vertrag. Ja, wozu brauchst du einen Vertrag?
Handschlag reicht doch.
Hat der Berge dir nun gesagt, du hast den Job, ja oder nein? Ja, der hat schon ja gesagt, na, dann brauchst du doch keinen Vertrag. So.
Und wie sind Sie dann hier in der Firma empfangen worden? Waren Sie dann auch immer am Anfang noch der Ossi, oder hat das dann schnell keine Rolle mehr gespielt?
Na, tatsächlich war es dann so, dass ich im September 1990 dieses Praktikum antrat und in demselben Raum wieder stand. Der war dann plötzlich Montag früh um 7 voller Handwerker. Der Herr Berge saß an dem gleichen Tisch und guckte mich an und erkannte mich gar nicht und sagte, was willst du denn hier? Und dann sagte ich, ich habe einen Praktikumsvertrag. Und so begann meine Zeit bei Barg. Und was ich immer sehr positiv empfunden habe, war, dass es eigentlich gar keine Rolle spielte, wo jemand herkam, sondern was derjenige leistete. Und insofern war relativ schnell irgendwie ein gutes Verhältnis da, und nach den 4 Monaten Praktikum war für mich klar, in der Firma möchte ich bleiben. Und von Seiten der Firmenleitung hat man es ähnlich gesehen. Und dann wussten wir schon, ich würde als Bauleiter irgendwann dann anfangen.
Und das war ja auch eine spannende Zeit, Wiedervereinigung 1990. Sie haben es gerade gesagt, oder wir haben es jetzt mehrfach erwähnt, der Ossi quasi, der jetzt da im Westen neu angekommen ist. Sie kommen aus einer Familie, da galt der Leitsatz, man muss sich anpassen. Also der galt schon zu DDR-Zeiten. Ihr Vater hat, glaube ich, diesen Satz geprägt. Wie ist das entstanden?
Ja, mein Vater hat für sich eine Erfahrung machen müssen, die sicher sehr schwer war, weil er gerne etwas anderes studiert hätte, als er dann studiert hat. Er konnte das nicht studieren. Also er wollte eher im künstlerischen Bereich tätig sein. Aber weil sein Vater im Westen geblieben war nach dem Krieg, konnte er das nicht studieren. Er hat nachher einen technischen Beruf ergriffen, ist Ingenieur für Eisenbahntechnik geworden. Aber das hat ihn irgendwie geprägt, und er hat meinen Bruder und mich immer so erzogen, dass er uns mit auf den Weg gegeben hat, in dieser Gesellschaftsordnung, in der wir lebten, eben dabei zu sein und mitzumachen. Und wir waren von Anfang an in der Pionierorganisation, in der FDJ, und dann verselbstständigen sich die Dinge. Man macht ja eigene Erfahrungen, und die verstärken dann eher diesen Weg oder sie beenden ihn. Bei mir war es dann so, dass sie das eher verstärkt haben, dass ich dann selber mich entschlossen hatte, Berufsoffizier zu werden.
Sie saßen ja auch noch beim 40-jährigen Jubiläum der DDR auf der Tribüne der FDJ in Berlin. Wie haben Sie dann diesen Protest, der sich da formierte, wahrgenommen? Konnten Sie das nachvollziehen?
Ja, natürlich. Also es ist ja sicher so, dass wir alle spürten, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Auch wenn man, so wie ich, überzeugt davon war, dass diese Gesellschaftsordnung die richtigere und gerechtere ist. Deswegen war trotzdem klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Und insofern habe ich den Protest verstanden. Das, was ich gerne gewollt hätte, war nur etwas anderes. Ich hätte mir eine andere DDR vorgestellt, weil das eben meine Heimat und mein Heimatland war. Und das ist dann anders gekommen. Und sicher muss man sagen, dass ich davon auch selber ja sehr profitiert habe, weil diese Entwicklung, die ich genommen hätte, ja anders gar nicht möglich gewesen wäre.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Dirk Dallichow, erfolgreicher Unternehmer und Eigentümer eines Unternehmens für Betontechnik mit 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sozialisiert in der DDR. Und Sie waren tatsächlich auch überzeugter Sozialist, haben dann aber quasi hier im Westen den Sprung zum Unternehmer gemacht. 1998 waren Sie schon Teilhaber hier in der Firma und sind sozusagen im Kapitalismus angekommen. Ist Ihnen das eigentlich schwer gefallen?
Ja, das war ja ein Prozess, den ich auch gar nicht so geplant hatte. Das ergab sich und natürlich hinterfragt man sich dann, wenn man in diese Verantwortung kommt, in die unternehmerische Verantwortung, was macht man da eigentlich und ist das mit seinem Weltbild vereinbar? Naja gut, letztlich lebe ich ja in dieser Gesellschaft, in der kapitalistischen, und kann mich daraus nicht wegbeamen, muss irgendwie mit den, will auch mit den Realitäten klarkommen. Und was mir da aber sehr geholfen hat, ist die Grundeinstellung, die der Firmengründer Jürgen Barg mir von Anfang an auf den Weg gegeben hat, der immer gesagt hat, ein Handwerker denkt zuerst an sein Handwerk und erst in zweiter Linie ans Geld. Weil wenn das Handwerk gut ist, wenn er seine Arbeit gut macht, dann wird er fast automatisch auch Geld damit verdienen können. Das war das eine. Und das Zweite, was er mir mitgegeben hat, wenn du die Arbeit nicht alleine machen kannst, wenn du Mitarbeiter dafür brauchst, dann hast du eine soziale Verantwortung für diese Mitarbeiter und die musst du wahrnehmen. Und das war hier in diesem Unternehmen für mich etwas, was ich als sehr positiv empfunden habe und was ich für mich übernehmen konnte, wo ich gesagt habe, ja, wenn ich ein Unternehmen führe, dann möchte ich es gerne so führen. Dann möchte ich diese Verantwortung für die Mitarbeiter wahrnehmen.
Wie ist denn dann das Miteinander hier? Also tatsächlich ein Verhältnis auf Augenhöhe, ist das möglich?
Naja, es bleibt natürlich in einem Unternehmen immer in gewisser Weise hierarchisch. Sie können das ja nicht so führen, dass Sie sagen, es ist ein Wunschkonzert und jeder macht eigentlich das, was er gerne möchte. Also so funktioniert es nicht, aber ich denke, es ist irgendwie was anderes. Ich glaube schon, dass es bei uns ein gutes Miteinander gibt. Und vor allen Dingen, denke ich, ist es ein Respekt vor der Arbeit, die die Kollegen jeden Tag machen. Was in meiner Wahrnehmung auch sehr selten so nach außen kommt. Wenn man sich vorstellt, man macht einen Spritzbeton. Wir haben vorhin dieses Foto gesehen. Das ist so eine anstrengende Arbeit, wenn man in diesem Anzug steht und den ganzen Tag einem dieser Rückprall, der da entsteht, also die Gesteinskörner um die Ohren fliegen, man schwitzt, man ist in der Kälte, man ist im Regen, man ist im Wind, man hat teilweise Schichtarbeit, die man machen muss, man ist weg von zu Hause. Also all diese Dinge, und die, finde ich, sollten entsprechend auch gewertschätzt werden. Und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin im Unternehmen und deswegen funktioniert es vielleicht auch ganz gut und ist seit 50 Jahren erfolgreich.
Aber Sie würden sich heute nicht mal als Sozialist bezeichnen oder schon doch auch?
Ach ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Doch schon. Also, weil ich glaube, dass es letztlich, wenn man den Bogen ein bisschen weiterspannen möchte und die Menschheit als Ganzes ans Überleben der Menschheit denkt, muss es aus meiner Sicht eine andere Ordnung geben, weil wir sonst, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt machen, sicherlich nicht den richtigen Weg haben. Davon bin ich nach wie vor überzeugt, dass das System, in dem wir jetzt leben, nicht der Endpunkt der Entwicklung ist. Wie das andere aussehen kann, ein gerechteres, ein besseres, weiß ich auch nicht so wirklich.
Was ich ja interessant finde, also Sie haben in beiden Systemen gelebt und das andere System hat ja für Sie persönlich eigentlich auch ganz gut funktioniert und jetzt funktioniert es weiter für Sie ganz gut. Also es gab nie diesen großen Bruch, wie ihn viele andere Menschen erleben mussten. Erstaunt Sie das manchmal selbst?
Ja, total. Das, was für mich so ein, ja, Weisheit hört sich irgendwie zu groß an, aber was für mich so ein Festpunkt geworden ist, dass Dinge im Leben passieren können, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Also wer hätte sich vorstellen können, also ich hätte mir nicht vorstellen können, wenn ich 30 Jahre weitergedacht hätte, als ich 19 war, dass mir irgendwann eine Firma gehören würde und ich Unternehmer sein würde. Das liegt ausgeschlossen. Aber das passiert und das ist da. Und das ist eigentlich irgendwas, was mich so sehr geprägt hat, offen zu sein für die Dinge, die passieren, zu versuchen, darauf zu reagieren und zu versuchen, seinen Weg daran zu finden.
Als Sie 98 hier als Teilhaber eingestiegen sind in der Firma, hat sich ja bei Ihnen privat auch was getan. Sie haben damals, und heute ist es, glaube ich, Ihre Frau und eine Freundin in Italien gehabt und sind dann zwischen Italien und Deutschland gependelt. Also hatten die Firma hier, die Sie mitgeführt haben. Wie hat das funktioniert? Also Beziehung in Italien und Firma in Deutschland.
Ja, ich weiß auch gar nicht so, wie wir das hingekriegt haben über 10 Jahre. Man muss dazu sagen, ich kannte meine Frau schon seit 1989. Da haben wir uns tatsächlich an diesem 7. Oktober, kam sie das erste Mal nach Berlin und ich nahm sie gleich mit auf die Demo da mit FDJ-Hemd und so. Und wir kamen dann tatsächlich zusammen erst 1998, wie Sie schon richtig sagten, das Jahr, in dem ich dann Mitgesellschafter wurde. Und das war für mich eine ganz schwierige Situation, weil man ist verliebt und hat aber seine beruflichen Wurzeln hier und ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und der damalige Eigentümer des Unternehmens, der nahm mich dann beiseite und sagte, du Kleiner, was ist denn los? Ja. Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt, ich bin ratlos, weiß nicht, was ich machen soll. Und dann sagte er, wir machen eine Niederlassung in Warschau auf. Ich guckte ihn an, weil das ja mit meinem Thema gar nichts zu tun hatte.
Ist nicht so nah.
Der fragte mich, ich schicke dich dann nach Warschau, wo wirst du dann arbeiten? Naja, in Warschau. Und wo wohnst du? Naja, in Berlin. Gut, so, das vergisst du jetzt alles mal wieder. Wo arbeitest du denn jetzt? Na, in Berlin arbeite ich. Ja, und wo wohnst du? Na, auch in Berlin. Falsch. Denk nochmal nach. Ich brauchte dann eine Weile, bis ich verstand, worauf er hinaus wollte. Und der Dr. Friedmann hat mir eigentlich den wichtigsten Rat meines Lebens gegeben, weil er damals gesagt hatte, wenn du überhaupt eine Chance haben willst, dann musst du deine 7 Sachen packen und musst da hinziehen, du musst da wohnen. Du kannst da nicht immer als Gast kommen. Du nimmst dir jetzt einen Transporter, da packst du deine Klamotten rein und dann wohnst du in Carbonate, der Ort, wo meine jetzige Frau lebte. Und er hat mir alle Freiheiten gegeben. Wir haben dann 10 Jahre diese Fernbeziehung geführt, mit allen Höhen und Tiefen und ja, wie es dann so kommen sollte, wurde meine Frau dann schwanger und dann waren es auch noch Zwillinge und da hatte dann irgendjemand eine Eingebung und die sagt, also liebe Freunde, ihr müsst euch jetzt mal entscheiden, soll es Italien oder Deutschland sein und wir sind dann nach der Geburt der Kinder, sind wir dann nach Deutschland umgezogen.
Wir haben auch vorhin schon über die Energiekrise gesprochen, warum das natürlich teilweise auch für Beton schwierig ist. Zement braucht viel Energie. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Beton zu recyceln. Das scheint ja dann vielleicht auch eine gute Option für die Zukunft zu sein.
Ja, mit Sicherheit. Das ist eigentlich auch ganz gut fortgeschritten mittlerweile. Es ist für alle zu beobachten an Autobahnbaustellen. Da wird der Beton, der dort abgerissen wird, nicht entsorgt und auf eine Deponie gebracht, sondern in der Regel über große Brecheranlagen zerkleinert und dann als Tragschicht unter dem neuen Belag wiederverwendet. Und da wird auch von Seiten öffentlicher Auftraggeber mittlerweile sehr drauf geguckt, dass man möglichst Recycle-Beton verwendet, also alten Abbruchbeton als Zuschlagstoff wiederverwendet.
Und ein bisschen Betonrecycling betreiben Sie ja auch. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen gemein gesagt. Aber Sie haben ja hier, das haben wir am Anfang der Sendung darauf hingewiesen, einige Kunstwerke aus Beton, also Skulpturen aus Beton stehen bei sich im Büro. Wohnen Sie eigentlich auch tatsächlich in so einem klassischen Betongebäude oder so weit muss es dann nicht gehen?
Nein, gar nicht. Das ist ein altes, ehemaliges Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert, was ich restaurieren konnte, aber da ist sehr wenig Beton tatsächlich. Damit mir der mit Beton nicht ganz fehlt, habe ich im Garten einen Schuppen aus Carbonbeton gebaut oder mir bauen lassen, sodass, wenn mir das zu Hause zu sehr fehlt, dann gehe ich in den Garten und kann da über eine schöne Betonfläche mal streichen.
Und gucken, ob noch alles in Ordnung ist, genau. Ob das noch funktioniert. Und sonst gibt es natürlich hier in der Firma auch einiges an Beton zu besichtigen. Dirk Dallichow, vielen Dank für den Vormittag, vielen Dank für das Gespräch hier in Ihrer Firma.
Ja, vielen Dank, dass ich in Ihrer Sendung sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.